Im Weltall entsteht gerade ein neuer Milliardenmarkt. Satelliten, Mondmissionen und erste Infrastruktur im Weltraum. Es fließt enorm viel Kapital, aber viele verstehen noch gar nicht, wo eigentlich das Geld verdient wird. Heute sprechen wir über Space-Aktien und zeigen euch drei spannende Werte. Ja, herzlich willkommen zu Trendstark, Aktien, Börse und Megatrends. Heute gehen wir gemeinsam ins Weltall und mit dabei ist wie immer Stefan Lehne. Hallo Stefan.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Ja, alle schauen auf SpaceX, aber es gibt natürlich noch viele andere Aktien in dem Bereich und heute schauen wir uns drei ganz spannende davon an.
Stefan, ist das gerade wirklich der Start eines neuen Megatrends, eines Space-Megatrends oder ist das hier eine Hype-Geschichte, über die wir heute sprechen?
Nein, ich denke schon, dass man das sagen kann, dass die Space Economy in Zukunft eine große Rolle spielen wird und auch viel Geld damit verdient werden wird. Wir sehen es ja jetzt, das Artemis-Programm, man fliegt wieder zum Mond, demnächst sollen auch Menschen wieder am Mond landen, sogar Mondbasen aufgebaut werden. Gleichzeitig gibt es viele andere Treiber. Also ich denke, da kann man in der nächsten Zeit schon draufschauen als Anleger und es wird schon einer der ganz großen Megatrends der nächsten Jahre und Jahrzehnte werden.
Einmal zur Einordnung. Viele denken ja bei Space direkt auch immer an Raketen. Greift das zu kurz oder sprechen wir heute eher über Raketenwerte?
Ja, Raketen sind natürlich ein wichtiger Bestandteil und ich habe es gerade schon gesagt, jeder denkt an SpaceX, weil Elon Musk natürlich ein Marketing-Genie ist und ganz viel Tamtam um seine Firmen herum macht. Aber natürlich gehört zur Weltraumökonomie viel mehr als nur die Raketen. Das Ganze drumherum gehört natürlich auch dazu. Und da wollen wir heute ein bisschen tiefer reingehen und uns das genauer anschauen.
Wo wird denn dort das Geld verdient? Wo entsteht da die Wertschöpfung in dem Bereich?
Zum Beispiel bei dem Aufbau von Infrastruktur im All, natürlich beim Thema Daten und Kommunikation. Da sind wir bei den Satellitennetzwerken. Irgendwann geht es dann natürlich auch um Logistik und Infrastruktur auf fremden Himmelskörpern, also dem Mond, ganz perspektivisch, dann später vielleicht auch mal der Mars und natürlich die ganzen Services, die rund um die Missionen entstehen. Da haben wir viel, was um den Raketenstart drumherum passiert und viel, wo auch richtig gutes Geld verdient wird und wo ich auch schöne Firmen sehe, in die man gut investieren kann.
Dann kommen wir doch gleich mal direkt zu den drei Werten, die du mitgebracht hast. Vorher einmal zur Einordnung. Worauf hast du denn bei der Auswahl der drei Werte geachtet?
Ja, vielleicht schauen wir uns erstmal die Treiber des Spacebooms an. Wir hatten natürlich schon die Rückkehr zum Mond und das Mars als Langfristziel. Wir haben die Satellitennetzwerke. Da geht es natürlich vor allem auch um Militär. Wir sehen ja beispielsweise beim Konflikt in der Ukraine, dass die Ukraine auch deswegen sich so gut verteidigen kann, weil sie eben die Unterstützung von Elon Musk mit dem Satellitennetzwerk hat. Und als das mal kurzzeitig nicht verfügbar war, hat das alles wesentlich schlechter funktioniert. Das ist heute kritische Infrastruktur. Langfristig kann man natürlich auch noch an Weltraumtourismus denken, ist, glaube ich, jetzt noch zu früh. Und ein Faktor, den viele gar nicht am Schirm haben, sind natürlich auch noch die KI-Rechenzentren im All. Im All steht unbegrenzt Kühlung und unbegrenzt Energie in Form von Sonne zur Verfügung. Da gibt es keine Wolken, die Solarpanels mal kurzzeitig ausfallen lassen. Also das ist auch ein ganz großer Bereich, der in den nächsten Jahren ganz viel Geld verdienen wird. Und ich habe bei der Auswahl der Aktien darauf geachtet, dass sie eben an möglichst vielen dieser Bereiche auch mitverdienen können oder auch in einem Teilbereich eben ein Spezialist sind, der im Prinzip dann hier möglichst viel Gewinn machen kann.
Über die Rechenzentren im All haben wir übrigens schon mal eine Folge gemacht. Falls ja, das stimmt, jemanden interessiert, könnt ihr mal ein bisschen in der Historie nach unten scrollen. Ist auch eine spannende Folge. Stefan, was ist denn die erste Aktie, die du mitgebracht hast jetzt?
Ja, die erste Aktie, und ich bin mir ziemlich sicher, die hatten wir auch damals beim Podcast über die KI-Rechenzentren im All schon mit drin. Das ist Rocket Lab. Rocket Lab ist sozusagen eine Firma, die ähnlich wie SpaceX einfach Raketen startet, wiederverwendbare Raketen. Es gibt da die Electron, eine relativ kleine Rakete, die jetzt bereits 85 Mal gestartet ist und über 200 Satelliten ins All gebracht hat. Rocket Lab arbeitet aber an einer größeren Rakete, an der Neutron, die dieses Jahr noch das erste Mal ebenfalls ins Weltall fliegen soll und die dann dem Unternehmen ganz neue Dimensionen eröffnen könnte, weil eben natürlich viel mehr transportiert werden kann. Und das eigentlich Spannende an dem Unternehmen ist, dass es nicht nur Satelliten befördert, sondern auch im Bereich der Produktion von Satellitenkomponenten tätig ist. Das heißt, es kann seinen Kunden da ja ein integriertes Gesamtpaket geben aus Satellitenkomponenten plus dem zugehörigen Start direkt. Und das ist, glaube ich, ein sehr schönes Geschäftsmodell, denn damit verdient Rocket Lab eben nicht nur am Start selbst, sondern an der gesamten Wertschöpfungskette so rum. Und das Einzige, worauf man ein bisschen achten muss, die Aktie ist jetzt schon stark gestiegen. Ich habe es meinen Lesern von Lenes Megatrends, ich glaube, vor ziemlich genau einem Jahr, im Mai 2025 empfohlen. Wir sind jetzt damit über 200% im Plus. Die Aktie hat sich also mehr als verdreifacht. Gut, wer da früh dabei war. Ich sehe trotzdem noch weiteres Potenzial, würde aber vielleicht eher nach Rücksetzern reingehen und jetzt nicht gerade, wenn die Aktie gerade frisch auf Neuhochs gestiegen ist.
Rocket Lab ist ja in dem Sinne eine flexible Alternative für SpaceX. Wie würde sich denn ein Börsengang von SpaceX auswirken auf Rocket Lab und den Aktienkurs?
Ja, da gibt es zwei Meinungen dazu. Die einen glauben, wenn jetzt SpaceX an die Börse geht mit einem Riesenbetrag, SpaceX soll ja über 1 Billion wert sein zum Zeitpunkt des Börsengangs, wobei natürlich auch nicht alle Aktien an die Börse kommen, sondern nur ein Teil davon. Also manche glauben, dass SpaceX dann eben Geld abziehen wird von solchen anderen Unternehmen, gerade von so direkten Mitbewerbern wie Rocket Lab, weil einfach Investoren, die bis jetzt in Rocket Lab investiert haben, sich dann anders aufstellen und vielleicht in SpaceX investieren. Aber es gibt auch die andere Meinung, und der stimme ich eher zu, dass der Börsengang von SpaceX alle Anbieter nach oben heben wird, weil wenn SpaceX mit über 1 Billion an die Börse geht, dann zeigt das natürlich auch, wie wichtig dieser Markt ist und wie wertvoll diese Unternehmen sind. Und dann könnte man auch über eine Neubewertung von Rocket Lab nachdenken, ob die nicht mehr wert ist als die 45 Milliarden, die sie im Moment wert ist. Ob der Bewertungsabstand zu SpaceX dann eben nicht einfach schon zu groß ist. Insofern, man kann es noch nicht sicher sagen. Ich tendiere aber dazu, dass es, wenn es zu einem Rückgang aufgrund des SpaceX-Börsengangs kommt, der eher ganz kurzfristig sein wird und die Aktie sich dann wieder in Richtung nach oben einpendeln wird.
Spannend, das könnte also Bewegung in den Markt bringen. Was ist die zweite Aktie, die du mitgebracht hast?
Genau, die zweite Aktie, da geht es um die Satellitennetzwerke. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, ganz wichtig heute, kritische Infrastruktur für Militär beispielsweise oder Naturkatastrophen, aber auch in Flugzeugen. Wir wollen ja alle heutzutage auch über den Wolken surfen und E-Mails lesen. Und das Unternehmen Gillard Satellite, das sich mitgebracht hat, das macht eben den Gegenpol zu den Satelliten, denn man braucht natürlich auf der einen Seite den Satelliten, der sendet, und wir brauchen auf der anderen Seite Modems, Empfangsanlagen, Bodeninfrastruktur, Netzwerklösungen für Militär, Telekommunikation, Flugzeuge. Und all das macht Gillard Satellite übrigens auch nicht in Zusammenarbeit mit SpaceX. Elon Musk ist ja jemand, der immer sehr gerne alles selbst macht. Also mit SpaceX arbeitet man nicht zusammen, aber es gibt ja zahlreiche andere Satellitenanbieter. Amazon treibt gerade sein Projekt Kuiper voran. Es gibt auch mehrere andere Anbieter von Satellitennetzwerken. Die EU will jetzt auch ihr eigenes Satellitennetzwerk starten, weil sie eben erkannt hat, wie wichtig diese kritische Infrastruktur ist. Und all diese anderen Anbieter von Satellitennetzwerken kann Gillard Satellite eben mit seinen Systemen bedienen und eben die Empfangseinheiten liefern, die gebraucht werden, damit man dann die Signale der Satelliten auf der Erde auch empfangen und weiterverarbeiten kann in Form von Daten.
Und dann hast du noch eine dritte Aktie mitgebracht. Welche ist das?
Ja, das ist auch eine relativ unbekannte Aktie. Sie nennt sich Intuitive Machines. Nicht zu verwechseln mit Intuitive Surgical. Das sind ja die mit den Da Vinci-Operationsrobotern. Intuitive Machines hat eine Nische, die noch kaum jemand auf dem Schirm hat, die aber jetzt eben gerade, wenn wir von Mondmissionen und so weiter sprechen, wieder viel mehr an Bedeutung gewinnt. Es geht sozusagen um den letzten Kilometer im Weltraum, also um Präzisionslandungen auf dem Mond, um die Technologie, die dafür gebaut wird, auch um den Aufbau von Kommunikationsnetzwerken auf dem Mond oder auf dem Mars, um die operative Infrastruktur auf der Oberfläche. Und Hauptabnehmer ist da natürlich die NASA, die vertraut dem Unternehmen aber und hat Intuitive Machines auch gerade wieder einen neuen Auftrag über 180 Millionen erteilt. Und perspektivisch werden sicher auch Privatunternehmen auf dem Mond landen oder in Richtung Mars fliegen. Und dann erweitert sich natürlich der Kundenkreis massiv und dann kann Intuitive Machines eben diese Systeme auch an andere Space-Unternehmen verkaufen.
Das klingt richtig nach Science Fiction schon, Stefan. Schönes, unbekanntes Unternehmen. Zum Abschluss noch die Frage, wie sollte man sich als Anleger deiner Meinung nach jetzt aufstellen in diesem ganzen Space-Bereich?
Ja, also zum einen, ich würde das nicht überbewerten in meinem Depot, denn all diese Unternehmen haben eins gemeinsam, sie machen eigentlich noch kaum Gewinne. Sie sind in frühen Phasen, sie sind teilweise in sehr starken Wachstumsphasen, wo die Umsätze jetzt nach oben schnellen, aber sie haben auch noch hohe Kosten, machen noch keine Gewinne. Das heißt, das ist so eine spekulative Beimischung fürs Depot, die man reinnehmen kann als Zukunftstechnologie, auch reinnehmen sollte meiner Meinung nach. Aber natürlich jetzt nicht all in gehen auf Space-Aktien und sagen, das wird jetzt der Megatrend, da muss ich jetzt mein ganzes Vermögen investieren. Deswegen auch hier schon mal der übliche Warnhinweis. Alles, was ich heute gesagt habe, war natürlich keine Anlageberatung. Jeder sollte sich selbst anschauen, wie diese Unternehmen bewertet sind, ob sie zur Anlagestrategie passen, auch wann der richtige Einstiegszeitpunkt ist. Ich habe ja in meinem wöchentlichen Börsendienst Lenes Megatrends eine spezielle Empfehlungsliste für solche kleine spekulativen Aktien. Das nennt sich die KI-Chance des Monats. Da haben wir auch die Space-Aktien mit untergebracht. Und wer konkrete Empfehlungen haben möchte, der kann gerne mal in meinen wöchentlichen Börsendienst reinschauen auf lene.de. Und ansonsten einfach selber ein bisschen schauen, was es auch über die drei Aktien hinaus gibt und dann vielleicht einfach ein paar kleine spekulative Positionen reinnehmen, die dann das Potenzial haben, innerhalb von ein paar Jahren dann ganz groß zu werden.
Das war doch ein schönes Schlusswort, Stefan. Vielen Dank für deine drei Werte, die du mitgebracht hast. Und an alle da draußen, falls euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns über einen Kommentar oder Daumen hoch oder auch, wenn ihr uns abonniert. Dann bedanke ich mich auch bei dir, Stefan, und bis zur nächsten Woche.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.